Barcelona 1992. Es läuft das Finale des Olympischen Tennisturniers der Damen. Auf der einen Seite des Netzes Steffi Graf, die haushohe Favoritin. Auf der anderen Jennifer Capriati, gerade mal 16 Jahre jung. Das Tenniswunderkind, der Teenager, der seit 3 Jahren die Tenniswelt begeistert und jetzt die Chance hat, Geschichte zu schreiben. Mit 6:3 hatte die Deutsche den ersten Satz klar gewonnen. Dann übernahm Capriati das Geschehen, sicherte sich den zweiten ebenfalls mit 6:3 und liegt jetzt im dritten und entscheidenden Satz mit 5:4 und 30:15 vorne. Als Steffi Graf ihre Vorhand knapp ins Aus schießt und damit steht es 40:15 für die aufschlagende Amerikanerin. Zwei Matchbälle, 2 Chancen, die olympische Goldmedaille zu gewinnen. Und gleich den ersten Matchball verwandelt sie. Steffi Graf schlägt ins Netz.
There it is. Jennifer Capriati has won the goal.
Trace says the biggest win of her life. Her young life, 16 years old. Amazing.
Olympisches Gold, Jennifer Capriati, das US-Tennis-Wunderkind, der immer strahlende Liebling der Massen, Everybody's Darling, ist in diesem Moment auf dem ersten Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Ganz oben. Doch der Höhepunkt ist gleichzeitig der Start ihres bemerkenswerten Absturzes, der knapp 2 Jahre später in Handschellen auf einem Polizeirevier in Coral Gables, Florida, enden soll. Capriati wurde im Mai 1994 verhaftet bei einer Razzia nach einer 36-stündigen Drogenparty mit einer Gruppe Jugendlicher. Wegen des Besitzes von Marihuana, und das war nicht das erste Mal, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Und die ganze Welt fragte sich damals, wie konnte es so weit kommen?
Ich habe bei meiner Identitätssuche Fehler gemacht.
Auf die schiefe Bahn gekommen wegen einer Identitätskrise, ausgelöst durch frühen Ruhm und enorm hohen Druck seit ihrer Kindheit. Von Medien, Fans, Trainern, von sich selbst und von der Familie. Schließlich war sie deren Alleinversorger.
Wenn sie der Hauptverdiener der Familie ist, lädt man ihr eine Last auf, die sie niederdrückt.
And I think it just weighed her down.
Doch die wichtigste Frage zu ihrem Absturz darf eigentlich gar nicht lauten, warum passierte das alles, sondern hätte es überhaupt anders kommen können?
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hey, bevor wir gleich in unseren neuesten Fall einsteigen, noch eine kleine Bitte. Wenn euch Tatort Sport gefällt, dann bewertet und rezensiert unseren Podcast doch bitte bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr sowieso schon auf Spotify seid, dann kommentiert doch bitte auch unsere Folgen. Das wäre echt klasse, würde uns sehr helfen. Ich sage schon mal besten Dank und nun viel Spaß bei unserem neuesten Fall. Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich am Tatort Sport im Fall von Jennifer Capriati, die 1990 als 13-Jährige das Profitennis im Sturm erobert hatte. Ich erinnere mich selbst noch gut an diese Zeit und an ihren Aufstieg, denn ich bin im etwa gleichen Alter wie Jennifer, habe auch Tennis gespielt, aber natürlich bei Weitem nicht so gut und auch nie mit den Ambitionen, irgendwann vielleicht mal Profi zu werden. Ich war aber großer Fan der Sportart, habe unglaublich gerne Tennis im Fernsehen geguckt und alle damals verfügbaren News über den Tennissport dann auch in mir aufgesogen. Und dabei kam man auch bei uns in Deutschland natürlich am Namen Jennifer Capriati überhaupt nicht vorbei. Und ich fand die damals auch ziemlich cool. Und auch den Gedanken, in dem Alter schon Millionen auf dem Konto zu haben und so umjubelt zu werden, natürlich auch durchaus attraktiv. Das war schließlich das komplette Gegenteil meines Lebens, das damals vor allem gefühlt aus Schule, Hausaufgaben und so einem Zeugs bestand, was natürlich objektiv betrachtet auch nicht stimmte, sich damals aber einfach so anfühlte. Jennifers Leben war aber komplett anders. Aber schon damals konnte ich mir das für mich überhaupt nicht vorstellen. Und heute weiß ich auch, warum. Und ich weiß auch noch, wie geschockt ich damals war, als sie 4 Jahre später plötzlich ganz tief abstürzte. Am 16. Mai 1994, als ihr Polizeifoto um die Welt ging, dieser wenig vorteilhafte Mugshot, der für einen riesigen Skandal sorgte. Nach einem 36-stündigen Partywochenende war Capriati bei einer Polizeirazzia um 11 Uhr morgens in einem Hotel in Coral Gables, Florida, verhaftet worden. 18 Jahre war sie damals und auf dem Foto sieht sie ziemlich mitgenommen aus. Ihre dunklen kurzen Haare sind zerzaust, ein Ring ziert ihren rechten Nasenflügel und sie trägt eine bunte Bluse. Ihr Gesicht wirkt aufgedunsen und ihr Blick ziemlich übermüdet. Das Bild hat mich damals ziemlich schockiert. Das hatte gar nichts mehr von diesem strahlenden und ja auch hübschen Tenniswunder, das ich aus dem Fernseher oder von Fotos kannte. Ich wusste damals auch, wie man nach durchzechten Nächten mit einem heftigen Kater aussehen konnte und wie sich das anfühlte, aber das, was Jennifers Gesichtsausdruck damals zeigte, das waren mehr als die Spuren eines Katers. Sie sah aus wie jemand, der komplett verloren war. Ich kannte ja die Gerüchte, die um sie waberten, und ich fragte mich damals schon, was ist hier schiefgelaufen? Das war jetzt schon der tiefere Blick. Oberflächlich betrachtet zeigte das Bild die Folgen der Party mit einer Gruppe Jugendlicher, die zwei Tage zuvor in diesem kleinen Motel begonnen hatte und auf der neben ziemlich viel Alkohol angeblich auch verschiedene Drogen konsumiert wurden. Marihuana, Crack, aber wohl auch Heroin. Und mittendrin Jennifer Capriati, damals schon ein großer Tennisstar, was aber einige der Jugendlichen gar nicht wussten. Sie hielten Jennifer für eine von ihnen. Sie wunderten sich nur, woher sie das Geld hatte, die Zigaretten, den Alkohol, das Motelzimmer und alles weitere zu bezahlen. Was ihnen dann aber auch wieder herzlich egal war, die Party lief schließlich auf Hochtouren und sie waren sowieso alle viel zu besoffen oder high, um sich große Gedanken zu machen. Bis die Eltern eines der anwesenden Teenager Wind von der Party bekamen, die Drogenfahnder alarmierten, die der Party dann mit einer Razzia ein jähes Ende setzten. Bei dieser Razzia wurden dann die verschiedensten Drogen und Drogenutensilien gefunden und in Jennifer Capriatis Rucksack 20 Gramm Marihuana und sie wurde verhaftet. Die Nachricht machte natürlich schnell die Runde und vor allem Schlagzeilen. Tennisstar mit Drogen erwischt, Tennisstar verhaftet, bebildert mit ihrem unvorteilhaften Mugshot. Der Skandal war in der Welt und Jennifer Capriati am persönlichen Tiefpunkt angekommen. Wie es dazu kam, das erzähle ich gleich in diesem Podcast über eines der tragischsten, aber auch komplexesten Kapitel in der Geschichte des Profitennis, das gleichzeitig aber auch ein Lehrstück dafür ist, wie psychologischer Druck, falsches Timing und viel zu hohe Erwartungen die Karriere eines jungen Talents, das viel zu früh auf die große Bühne geschickt wird, prägen und damit ihr Leben zerstören können. Die Frage, die ich eben im Intro aufgeworfen habe, ob es überhaupt anders hätte kommen können, verlangt eine differenzierte Analyse und um die zu liefern, gehen wir zunächst mal zurück an den Anfang. Wir beleuchten, wie Jennifer Capriati zur Hoffnungsträgerin einer Tennis-Generation wurde und wie ein System, das den Erfolg über alles stellt, sie am Ende zerstört hat. Als Jennifer Capriati Ende der 1980er auf der großen Bildfläche erschien, da galt sie, wie gehört, als Tennis-Wunderkind. Und Kind muss man in diesem Fall wirklich wörtlich nehmen, denn sie war damals noch ein Kind. Jennifer feierte mit gerade mal 13 Jahren in Boca Raton ihr Debüt auf der Profitour dank einer Sondergenehmigung und mit enormen Vorschusslorbeeren.
Gemessen an ihrem Alter ist sie eine der besten Spielerinnen, die ich kenne.
Das sagte ihr damaliger Trainer und Mentor Tommy Thompson bei Transworld Sport. Der musste das als ihr Coach damals wahrscheinlich auch sagen, aber er war ja nicht der Einzige. Und bei diesem Urteil über die junge Jennifer Capriati, da waren sich alle Experten einig. Thompson war mit der Meinung also in bester Gesellschaft und er konnte es auch beurteilen und einschätzen, denn er hatte als Trainer der berühmten Harry Hopman Tennis School in Florida schon einige vielversprechende Talente gesehen.
Tracy Austin und Andrea Jaeger.
Austin und Jaeger waren gut in diesem Alter, aber sie ist besser.
Austin und Jaeger, müssen wir erklären, die galten Anfang der 80er ebenfalls als Wunderkinder, wurden auch entsprechend gehypt und konnten den Vorschusslorbeeren auch zunächst gerecht werden. Aber dann führten anhaltende Verletzungsprobleme und psychische Probleme durch diesen enormen Erwartungsdruck der Öffentlichkeit bei ihnen zu einem Burnout und sie mussten ihre Karrieren vorzeitig beenden. Burnout, das war eine Gefahr, die Thompson bei Capriati damals aber überhaupt nicht kommen sah.
Sie ist locker und genießt Tennis jede Minute. Das sollte ein Plus für sie sein. Ihre Persönlichkeit wird ihr helfen.
Ich denke, es ist wirklich ein Plus für sie. Ihre Persönlichkeit wird ihr wirklich helfen, ich denke.
Ja, und tatsächlich genoss sie ihre Zeit als Profi ebenfalls, zumindest die erste, und sie hatte sichtbar Spaß auf dem Platz und auch bei allem, was zur Karriere eben dazugehörte. Also TV-Auftritte, Interviews, Werbedrehs, das war ja alles neu, ziemlich aufregend, also zumindest in den ersten 2 Jahren, in denen sie dann tatsächlich zwar nicht alles in Grund und Boden spielte, aber doch dicke Ausrufezeichen setzte, Meilensteine. Sie lebte einfach ihren Traum und der war, einmal die größte Tennisspielerin aller Zeiten zu werden. Und das schien auch durchaus realistisch, denn sie war, wie gehört, gut, sehr gut. Sie war vielseitig, sie spielte stark von der Grundlinie, aber attackierte permanent, ging ans Netz und hatte für ihr Alter schon einen enormen Aufschlag. Gleich bei ihrem Debüt zog sie auch ins Finale ein, verlor dort dann nur knapp gegen die schon etablierte Gabriela Sabatini. Entsprechend selbstbewusst konterte Capriati dann auch Journalisten, die in ihr die neue Chris Evert sehen wollten.
Ich möchte nicht mit ihr verglichen werden. Ich möchte lieber die nächste Jennifer Capriati sein.
Das war ein Selbstvertrauen, das ankam, denn Jennifer wirkte bei solchen Aussagen keinesfalls arrogant, sondern ganz im Gegenteil sympathisch. Irgendwie wie das nette, hübsche Mädchen von nebenan. Große braune Rehaugen, immer freundlich, ein strahlendes Zahnpasta-Lächeln und auch total unprätentiös, offen und locker. Und sie begann zum Beispiel Pressekonferenzen gerne mit einem munteren Hi there und betonte dann immer wieder, wie great das alles doch sei. Die Fans liebten das. Und daher natürlich auch die Sponsoren. Und die standen bei der 13-Jährigen schon Schlange und wurden im Laufe der nächsten Jahre immer mehr. Die Ausrüsterfirma Diadora stattete sie mit einem Millionenvertrag aus. Der Schlägerhersteller Prince ebenfalls und Sega widmete ihr ein Videospiel. Mit Jennifer Capriati als Werbegesicht konnte man damals, Anfang der 1990er, eigentlich alles verkaufen. Sie bekam mit 14 sogar schon einen Deal für Faltencreme der Marke Oil of Olas.
You're never too young to start taking care of your skin. I like it. I like Oil of Olas.
Ein Slogan, doppeldeutig und entsprechend passend. Mit Tennis angefangen hatte Jennifer Capriati auch schon vergleichsweise früh. Mit 3. gegen die Ballmaschine damals. Und der Sport sollte sie in den Folgejahren auch nicht mehr loslassen. Angeblich, weil sie es selbst so wollte. Tennis für sie einfach das Größte war. Da wird sicher auch etwas dran sein. Ich weiß noch, wie ich als Kind jeden Nachmittag bis in die Abendstunden hinein, mit natürlich deutlich kleinerem Talent und kleineren Ambitionen, dem Fußball oder eben auch dem Tennisball hinterhergejagt bin. Das war auch für mich damals das Größte. Aber bei Jennifer kam eben noch was dazu. Vater Stefano und Mutter Denise heizten die Begeisterung für Tennis auch noch ordentlich an. Die Eltern förderten, aber forderten auch. Der Papa plante Jennifers Tennisleben schon bald geschäftsmäßig. Vielleicht gar nicht mal unbedingt aus böser Absicht oder eigenem Profitstreben. Klar profitierte er auch davon, aber seine ursprünglichen Motive dürften sogar durchaus ehrbar gewesen sein. Jennifer sollte es einfach mal besser haben als er. Und mehr haben, als er ihr bieten konnte. Dafür ging er dann auch das Risiko ein, sie zu verheizen, sagte er sogar selbst, laut Tennisjournalist Bud Collins bei ESPN.
Stefano sagte, wo ich herkomme, haben wir ein Sprichwort. Wenn der Apfel reif ist, iss ihn. Jennifer ist reif. Ob sie ausbrennen wird, wissen wir nicht. Aber wenn sie es tut, hat sie mehr Geld, als ich ihr bieten kann.
Hier frage ich mich, was hätte ich an Stefanos Stelle vielleicht damals getan? Wäre ich als Elternteil anders gewesen? Natürlich wollen Eltern nur das Beste für ihre Kinder, aber wo hört Unterstützung auf und wo fängt Überforderung an? Also das ist eine Frage, die mich schon ziemlich nachdenklich macht, mittlerweile ja auch selbst als Vater. Besonders wenn ich sehe, was dann mit Jennifer passiert ist und wie sie schon von klein auf in eine ganz bestimmte Richtung auch gesteuert wurde. Mit 5 Jahren bekam die kleine Jennifer Trainerstunden beim Vater von Chris Evert. Die war damals ein ganz, ganz großer Star. Die Familie zog mit ihr im Kindergartenalter dafür extra nach Fort Lauderdale, einfach um ihr bessere Tennisförderung zu ermöglichen. Und dann drehte sich ihre ganze Kindheit eigentlich nur um Tennis. Und Papa Stefano übersah dabei mögliche Konsequenzen und auch welchen Preis Jennifer möglicherweise dafür mal zahlen müsste. Aber das Mädchen hatte ja einfach auch Spaß am Tennis. Und sie war erfolgreich. Da kamen die wichtigsten Elemente einfach zusammen.
Du brauchst Spaß, um nicht frustriert oder gelangweilt zu werden.
Das war wieder Jennifer Capriati bei Transworld Sport. Und Siege beförderten diesen Spaß natürlich. Mit 12 Jahren waren auch deutlich ältere Mädchen im Juniorenbereich für sie keine Hürde mehr. Sie gewann die French Open, die US Open der Jugendlichen. Selbst die meisten Jungs ihres Alters oder sogar etwas älter zogen gegen sie den Kürzeren. Dem Jugendbereich war sie damit im Prinzip schon früh entwachsen. Im Prinzip musste sie einfach Profi werden, um überhaupt gefordert zu werden. Papa Stefano kämpfte daher für die Ausnahmegenehmigung und dann wurde Jennifer Profi. Und auch dort rissen die Erfolge nicht ab. Mit 14 feierte Jenny Babe, so wird sie genannt, bei den French Open einen historischen Halbfinaleinzug als jüngste Spielerin ever. Sie musste sich dann nur der späteren Turniersiegerin Monica Seles geschlagen geben und feierte später im Jahr dann sogar ihren ersten Turniersieg. Puh, mit 14, da habe ich mich schon gefreut, wenn ich meinen besten Kumpel auf unserem selbstgebauten Tenniscourt bei uns im Dorf mal in 5 Sätzen niedergerungen habe, ohne Zuschauer, bei Matches, die ständig unterbrochen wurden, weil wir Autos passieren lassen mussten. Und sie, Jennifer, spielte vor Millionen im TV und Tausenden auf den Rängen. Und das richtig gut. Mit 15 schockte sie im Viertelfinale von Wimbledon die große Martina Navratilova, ihr Idol. Sie schaffte es dort dann wie auch bei den US Open ins Halbfinale. Und mit 16 gewann sie 1992 Olympiagold in Barcelona. Sie schlug dabei, wie gehört, die große Steffi Graf im Finale. Und das war der bis dato größte Erfolg des Teenagers, der den Fokus der Öffentlichkeit natürlich noch viel mehr auf sie richtete.
Von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte, aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Doch mit jedem Erfolg stiegen dann auch die Erwartungen von Fans, Sponsoren, Medien und der Druck wurde immer größer. Jennifer erlebte, wie aus dem Traum vom Tennis zunehmend eine Last wurde, denn je höher man steigt, desto tiefer kann man ja auch fallen. Jennifer war nun permanent dem Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt. Vor allem natürlich in den USA. Die Fans dort lechzten einfach nach einem neuen Tennis-Superstar, nach einer neuen Grand-Slam-Siegerin, einer Spielerin, die über Jahre hinweg die Tennisszene dominieren könnte, so wie es eben Chris Evert mal geschafft hat. Und Jennifer hatte mit ihren Erfolgen unterstrichen, dass sie ein solcher Superstar werden könnte. Keine neue Chris Evert vielleicht, aber vielleicht ein ganz neuer Typus Superstar. Aber die Fans, die Medien wollten natürlich auch immer dann Entwicklung sehen, Steigerung. Und sie erwarten immer größere und größere Titel. Das war damals so, das ist heute so. Aber bisher hatte Jennifer bei den Grand Slams eben nicht geliefert. Also bei den großen Turnieren, Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open, noch nicht gewonnen. Der Druck stieg also, natürlich auch von den Sponsoren. Und natürlich setzte das ihr auch zu. Wenn es lief, blieb sie locker, doch darauf, dass der Erfolg irgendwann mal ausbleiben würde, dass sich Niederlagen häufen würde, darauf war sie gar nicht vorbereitet. Ihre Tennisausbildung war exzellent, aber mit allem, was damit natürlich auch schon damals zusammenhing, war sie verständlicherweise völlig überfordert. Sie hat ja auch als Jugendliche, als Kind quasi nie verloren.
Ich habe mich so gefühlt, wie ich gespielt habe. Und wenn ich schlecht gespielt habe, habe ich zwar gesagt, damit kann ich leben, aber in Wahrheit konnte ich es nicht. Ich dachte dann, niemand mag mich.
Das erzählte sie 1994 der New York Times im Interview. Wenn es auf dem Platz nicht lief, nagte das an ihrem Selbstvertrauen. Und obwohl sie große Erfolge auch auf Profi-Ebene feierte, war sie ja immer noch ein Teenager und hatte parallel zum Sport auch noch mit typischen Teenager-Problemen zu kämpfen, wie jeder Heranwachsende in dem Alter. Stress mit den Eltern natürlich. Und dazu diese existenziellen Fragen. Wer bin ich eigentlich? Was will ich im Leben? Bin ich hübsch? Sie hinterfragte sich damals eigentlich in allem.
Ich war nicht glücklich mit mir selbst, meinem Tennis, meinem Leben, meinen Eltern, meinen Trainern, meinen Freunden. Wenn ich in den Spiegel blickte, sah ich dieses verzerrte Bild. Ich war so hässlich und fett. Ich wollte mich einfach nur umbringen.
Ein Einblick in ihr Seelenleben, den sie 1994 in der New York Times gewährte. Und sie hinterfragte sich umso mehr, je weniger es auf dem Tennisplatz lief. der war immer ihr Safe Place gewesen, nach dem Motto, Tennis war alles, aber ohne Erfolg war das alles nichts. Ich glaube, dieser Satz ist universell und beschreibt ein Gefühl, das ihr sicher alle kennt. Dieses Gefühl, dass alles von deinem Erfolg abhängt. Egal ob bei der Arbeit, in der Schule oder eben auch ganz allgemein im Alltag. Das kann so erdrückend sein und so war es dann auch bei Jennifer. Sie hatte ja nichts anderes als Tennis und Erfolg als Bestätigung. Und als der mal ausblieb bzw. über längere Zeit wegbrach, da brach auch ihre Identität weg. Ich finde, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht nur über Erfolge definieren, dass wir lernen, dass wir mehr sind als nur unsere Erfolge. Aber das hatte Jennifer nie gelernt und deshalb kamen die Selbstzweifel. Und mit den steigenden Selbstzweifeln lief es auch sportlich dann immer weniger, das ist ein Teufelskreis. Und überhaupt nicht lief es bei den US Open 1993, denn da flog sie gleich in der ersten Runde raus gegen eine Außenseiterin, Laila Meschki aus Georgien.
Ich hatte einen guten Start, aber am Ende des Spiels konnte ich es kaum erwarten, den Platz zu verlassen. Mental habe ich einfach die Fassung verloren. Und offensichtlich geht es um mehr als nur dieses eine Spiel.
Jennifer war gefangen in einer Spirale aus Selbstzweifeln und Enttäuschung. Niederlagen auf dem Platz spiegelten ihre inneren Kämpfe wider. Und genau hier liegt die Tragik ihrer Geschichte. Jennifer Capriati hatte alles, Talent, Ruhm, Reichtum und doch war sie innerlich zerrissen. Diese Niederlage und alles, was dann folgte, markierte einen tiefen Einschnitt in Capriatis Leben. Sagen wir, wie es war, Capriati erlitt ein Burnout, genau wie Tracy Austin und Andrea Jaeger vor ihr. Dieser permanente Druck, das war alles zu viel und der Burnout entsprechend die Folge. Und das zeigt, dass das System im Tennissport damals und teilweise noch heute einfach auch versagt hat. Denn es bot jungen Athletinnen wie Capriati nicht den nötigen Schutz. Es gab keine klaren Regeln oder Programme, die sicherstellten, dass so junge Talente nicht überfordert wurden. Eine zu wenig strikte Altersbeschränkung, keine verpflichtenden psychologischen Betreuungsangebote, keine Pausen vom ständigen Druck der Tour. Das System setzte stark auf Erfolg, aber vernachlässigte die Menschen dahinter. Jennifer musste damals reagieren. Sie nutzte Probleme mit dem rechten Ellbogen, um eine längere Pause vom Tennis einzulegen, erklärt hier der Tennisjournalist Steve Price von Sports Illustrated bei NBC.
Jennifer wollte normal sein. Sie wollte weg vom Tennis, sein wie alle anderen, wollte verschwinden.
Sie zog teilweise auch bei den Eltern aus, mit denen sie in immer größere Konflikte geriet. Natürlich waren Stefano und Denise vom Grund her liebevolle Eltern. Etwas anderes habe ich zumindest nicht glaubhaft recherchieren können. Aber trotzdem wurde die Beziehung zwischen ihnen und ihrer Tochter davon belastet, dass letztlich alle wirtschaftlich abhängig von Jennifer waren. Dass ihr eigener Wohlstand irgendwann komplett von Jennifers Karriere abhing. Die war eben Family Business, generalstabsmäßig geplant. Und natürlich kam da dann Druck auf, sagt auch Tennisjournalist Bud Collins bei ESPN.
Wenn sie der Hauptverdiener der Familie ist, lädt man ihr eine Last auf, die sie niederdrückt.
Auch ein Grund, weshalb Jennifer pausieren wollte. Sie wollte die Zeit nutzen, um gleichzeitig ihren Highschool-Abschluss zu machen. Und vielleicht auch das nachzuholen, was sie mit 12, 13, 14 einfach verpasst hatte, weil sie sich auf Tennis konzentrierte. Eine zumindest halbwegs normale Jugend. Sie ging in der Zeit mehr und mehr ihren eigenen Bedürfnissen nach und geriet dabei auf die schiefe Bahn in einen, wie sie selbst Jahre später erklärte, Akt von stiller Rebellion.
Es war stille Rebellion, Ausdruck eines kleinen Experiments mit einer dunkleren Seite. Ich hatte mich in einer verwirrenden Welt verloren, bei der Suche nach meiner Identität.
Im Dezember 1993 brachte sie das erste Mal mit der Polizei in Konflikt. In Tampa in Florida soll sie einen billigen Ring geklaut haben. Modeschmuck, gerade mal $15 wert. Jennifer erklärte, sie habe einfach vergessen, ihn abzunehmen und der Vorfall ließ sich mit einer Entschuldigung dann auch aus der Welt schaffen. Doch er zeigte, dass sie zunehmend und immer öfter in Schwierigkeiten geriet. Und Jennifer hatte sich auch verändert. Sie flog von der Schule und mit dem Kessen Everybody's Darling hatte sie kaum noch was gemein. Schwarz gefärbter Kurzhaarschnitt statt langer brauner Mähne, schwarz lackierte Fingernägel, dicker schwarzer Eyeliner, Totenkopfohrringe, Punk-Outfit. Und sie spielte auch kaum noch Tennis, hing dafür lieber mit einer zweifelhaften Clique bei McDonald's oder eben auf Partys rum. Die Leute in ihrer Clique interessierten sich nicht dafür, dass Jennifer ein Star war, sie behandelten sie einfach wie eine von ihnen und das gefiel ihr, denn sie wollte auch einfach dazugehören und eben Spaß haben. Doch viele dieser in Anführungsstrichen Freunde waren vielleicht auch mehr an ihrem Geld und ihrer Großzügigkeit interessiert, wie Journalist Steve Price später anmerkte.
Da gab es auch eine Freundesgruppe, die nicht nur ihr Bestes wollte. Die wollten nur Spaß haben.
Und das wollte auch Jennifer. Sie war auf den Geschmack des normalen Lebens als Teenager gekommen und wollte das nachholen, was ihr das Tennis als Kind und dann als Heranwachsende genommen hatte. Und deshalb rebellierte sie auf allen Ebenen. Auch Drogengerüchte machten immer wieder die Runde und sollten sich bestätigen. Mehrfach hielt sie sich sogar in Entzugskliniken auf. Und dann, zwischen dem 16. und 19. Mai 1994, Capriati's Lost Weekend, dieses Partywochenende, an dessen Ende ihr berühmter Mugshot entstand. Und später wurde sie dann auch wegen des Marihuana-Besitzes angeklagt. Etwas weniger als 20 Gramm Marihuana hatte die Polizei bei ihr gefunden, mehr konnte man ihr nicht nachweisen. Behauptungen, sie hätte bei dieser Party auch Crack, Heroin oder Kokain konsumiert, erhärteten sich nicht, obwohl aber weitere Gäste der Party mit Crack und Heroin erwischt wurden. Am Ende gab es für Capriati dann auch keine Verurteilung, sie musste wegen einer Ordnungswidrigkeit, also des Marihuana-Besitzes, lediglich eine geringe Strafe begleichen und sich für 28 Tage in medizinische Behandlung begeben, für einen Entzug. Mit ihrer Verhaftung gerieten ihre Probleme dann aber endgültig ins Rampenlicht, was bei anderen Teenagern vielleicht als jugendliche Dummheit noch durchgegangen wäre, also der gestohlene Ring und die paar Gramm Marihuana, wurden bei Jennifer zum Skandal. Denn wenn ein Star fällt, schauen natürlich alle hin. Und so war der Preis, den Capriati direkt für diese Ordnungswidrigkeit als Strafe zahlte, vielleicht gering, aber der Preis, den sie insgesamt zahlte, der lag deutlich höher, denn ihr Image war erstmal ramponiert. Sie, die Vorzeigesportlerin, stand auf einmal mit Drogen in Verbindung und deshalb wandten sich ihre Sponsoren ab. Diadora und Prince kündigten ihre millionenschweren Verträge. Das war natürlich ein herber Schlag, wie sie 1999 zugab, als sie auf einer Pressekonferenz bei den US Open reinen Tisch machte und öffentlich ihre Vergangenheit aufbereitete und sich auch dabei entschuldigte, alle Schuld für diese Verfehlung dann auf sich nahm.
Bei meiner Identitätssuche habe ich Fehler gemacht. Ich bin schuld und niemand sonst. Es tut mir leid für meine Lieben, die ich in Verlegenheit gebracht habe. Es tut mir leid für meine Fans, die ich im Stich gelassen habe. Es tut mir leid, dass ich solchen Schmerz verursacht habe.
Capriati hatte nach dem Entzug ein Comeback gestartet und kam zurück auf die Tour, aber sie musste sich erst mühsam wieder hocharbeiten, musste sich vor allem erstmal selbst finden, als Mensch, als Frau, als Person, auch neben dem Platz. Und das war natürlich ein mühsamer Prozess, der immer wieder von Rückschlägen gekennzeichnet war, aber, so sagt sie weiter, auch extrem lehrreich war.
Dabei habe ich viel über das Leben gelernt. Es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Erst 1999, also 5 Jahre nach dem verhängnisvollen Wochenende, gelang Capriati wieder ein Turniersieg. Und der markierte einen weiteren Wendepunkt in ihrem Leben, in dem sie sich endlich angekommen fühlte, mit 22 Jahren. Und deshalb wollte sie mit diesem öffentlichen Statement auch einen Schlussstrich setzen über die Schatten der Vergangenheit, ein für alle Mal dieses dunkle Kapitel ihres Lebens schließen und sich nur noch auf die Zukunft konzentrieren.
Ich habe viel hinter mich gebracht und bin in die meiner Meinung nach richtige Richtung gegangen. Ich habe ein neues Kapitel meines Lebens begonnen und muss die Vergangenheit hinter mir lassen. Daher ist es das letzte Mal, dass ich darüber spreche.
Frei vom Ballast ihrer Vergangenheit erlebte sie dann in den Folgejahren die erfolgreichste Zeit ihrer Karriere. Sie entdeckte die Liebe zum Tennis wieder und gewann 2-mal die Australian Open, 1-mal die French Open und stand insgesamt 17 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste, ehe sie 2004 nach großen Verletzungssorgen ihre Karriere mit nur 28 Jahren endgültig beenden musste. Aber hätte es überhaupt anders kommen können? Rückblickend ist man natürlich immer schlauer und dann lassen sich auch ganz viele alternative Szenarien konstruieren. Wäre Capriati zum Beispiel mit 16 oder 17 erst in den Profizirkus eingestiegen, hätte sie vielleicht mehr Zeit gehabt, um sich mental und emotional auf die Herausforderung vorzubereiten. Aber genauso gut hätte sie ohne den frühen Start nie die gleiche Aufmerksamkeit bekommen oder ihre Leistungen wären einfach unterfordert, verblasst. Also es bleibt alles reine Spekulation. Was jedoch sicher ist, Jennifer Capriati wurde viel zu früh ins Stahlbad Profitennis geworfen. Von ihrem Vater Stefano, von ihren Sponsoren wie Diadora, da wurde sie ja als Tenniswunderkind positioniert, bevor sie als Mensch überhaupt Reife erreichen konnte. Doch nicht nur die Familie und Sponsoren tragen Verantwortung. Wo war der Schutz von außen? Warum gab's keine Maßnahmen seitens der WTA oder anderer Tennisinstitutionen, einfach um sicherzustellen, dass ein so junges Mädchen diesen Belastungen überhaupt gewachsen ist? Der Tennissport profitierte von ihrem Erfolg, aber das Wohlergehen der jungen Athletin geriet dabei in den Hintergrund. Ihre frühen Jahre waren von enormem Druck begleitet, das haben wir gesagt. Capriati war nicht nur eine Spielerin, sondern eine Marke, ein Symbol für die nächste Generation im US-Tennis. Der ständige Leistungsdruck, gepaart mit den Erwartungen von Öffentlichkeit und Medien, ließ ihr keinen Raum zum Atmen. Fehler oder Rückschläge wurden im Rampenlicht gnadenlos ausgeleuchtet. Ja, und die Konkurrenz, die war auch härter als vielleicht in fast jeder anderen Epoche der Sportart. Mit Gegnerinnen wie Steffi Graf, Monica Seles, Gabriela Sabatini, Arantxa Sanchez Vicario. Capriati musste sich permanent auf einem Niveau beweisen, das körperlich und mental fast unmenschlich war. Nach ihrem Olympiasieg in Barcelona begann dann ihr Momentum zu bröckeln. Das Tennis, das einen Spaß und Leichtigkeit bedeutete, wurde plötzlich zur Pflicht und die Ergebnisse blieben aus. Und Capriati geriet dadurch in eine Spirale aus Selbstzweifeln und Frustration. Ihr Burnout war kein Zufall, sondern Folge eines Systems, das ihre mentale Gesundheit ignorierte. Ein System, das keine Strategien hatte, um junge Talente vor Überforderung und Druck zu schützen. Jennifer Capriati wurde damit zu einem Mahnmal dafür, wie wichtig es ist, mentale Gesundheit zu priorisieren und dafür, dass Organisationen wie die WTA und der gesamte Tennissport einfach mehr tun müssen, um junge AthletInnen zu schützen. Der Fall Capriati, aber auch die Geschichten anderer Talente wie, wir haben es gesagt, Tracy Austin oder Andrea Jäger, zeigen, dass Erfolg niemals wichtiger sein darf als das Wohlergehen der Menschen, die ihn möglich machen. Der Court war ihre Zuflucht. Im engen Kosmos zwischen Grundlinie und Netz, da funktionierte sie. Das war ihr alles vertraut. Dort hatte sie schon als Kind Routinen und eine klare Identität entwickeln können. Der Court war immer ihr Safe Space. Doch sobald sie den Platz verlassen musste, sei es für ihr Lost Weekend, bei Verletzungen oder auch nach ihrer Karriere 2004, geriet sie ins Schwimmen, bekam Probleme und geriet in die Schlagzeilen. Etwa 2010 wegen einer mutmaßlichen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente oder 2013 wegen Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Partner. Das normale Leben hatte sie schließlich nie wirklich gelernt. Hier schien sie Orientierung und Stabilität zu verlieren. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass Erfolg nichts bedeutet, wenn die Seele darunter leidet. Und sie zeigt uns, wie wichtig es ist, jungen Talenten Zeit und Raum zu geben, um nicht nur als Sportler, sondern vor allem eben als Menschen zu wachsen. Und vielleicht ist das eigentliche Verbrechen in diesem True-Crime-Fall, dass Jennifer Capriati nie die Chance hatte, diesen Raum zu finden.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.